Tag 1 beim World Cup of Darts in Frankfurt ist gespielt. Belgien gewinnt halbwegs harmonisch, Deutschland dramatisch, heroisch am Ende, Australien sehr zittrig und die USA enttäuschen komplett und verlieren als einziges gesetztes Team.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Wie angekündigt, melden wir uns ganz in der Früh oder quasi mitten in der Nacht, nehmen wir hier gerade auf. Ich sitze in Frankfurt und mir zugeschaltet ist Jan. Grüß dich, hi.
Hallo Kevin, Grüße nach Frankfurt.
Ihr hört diesen Podcast natürlich auf allen gängigen Plattformen und könnt auch an den nächsten zwei Tagen nach Turniertag 2 und 3 noch eine aktuelle tägliche Folge hören, wenn ihr uns für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer auf Patreon unterstützt. Ansonsten gibt es natürlich die große Abschlussanalyse des World Cup of Darts in der nächsten Woche mit Micha und mir. Dann lass uns gerne reingehen. Der World Cup hatte noch gar nicht begonnen. Da gab es die erste dramatische Meldung. Gestern am Mittwoch hat Gervin Price seine Absage bekannt gegeben. Wales dadurch dramatisch geschwächt. Und unser Call hinsichtlich des Siegers, den müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal überdenken. Denn Johnny Clayton und Jim Williams, der nachrücken wird, sind natürlich jetzt nicht so hoch einzuschätzen. Wie bewertest du diese Absage von Gervin Price?
Ich denke auch, dass das die Statik des gesamten Turniers deutlich durcheinander bringt. Man hat es bei den Wettquoten gleich gesehen, die sind eingebrochen für Wales. Ich wäre ganz mit eurem Call da mitgegangen. Die beiden sind als Team beim World Cup wirklich eine Nummer, sind eine Macht. Da wäre einiges zu erwarten gewesen. Traue ich einem Jim Williams jetzt so nicht zu. Vielleicht gelingt den beiden dabei eine Überraschung. Spannend wäre gewesen zu wissen, ob es eine Nachrückregelung gegeben hätte, dass meinetwegen die Belgier aufgerückt wären, wenn die Absage früher gekommen wäre. Wie akut das jetzt auf einmal war. Man hat ja gesundheitliche Gründe, aber die auch relativ dubios offiziell jetzt dafür verantwortlich gemacht für die Absage. Das wäre ganz interessant gewesen noch. Genau, ich denke jetzt verändert es die gesamte Auslosung und dann vor allem den Samstag und den Sonntag doch enorm. Ist eine Chance für die anderen Teams.
Wir waren uns im Presseraum alle einig, dass natürlich jetzt alle versuchen oder hoffen werden, bei der Auslosung in die Hälfte mit Wales und den Niederlanden zu kommen, weil eben da mit Wales der doch dann relativ klare Favorit nominell jetzt erstmal nicht mehr so klar favorisiert ist. Ich bin gespannt. Wir wissen aber auch aus der World Cup Geschichte heraus, dass auch nominell nicht top besetzte Teams, Stichwort John Henderson und Schottland, auch mal den ganzen weiten Weg gehen können. Und für Jim Williams, so muss man es auch sehen, ist das natürlich jetzt eine wunderbare Chance, einer, der sich nicht committet voll auf den Profisport, der immer noch seiner normalen Tätigkeit nachgeht, aber da hat er sich jetzt natürlich kurzfristig auch nicht zweimal bitten lassen. Zu Gervin Price muss man noch sagen, also wir sind ja auch der Podcast für Stromberg-Vergleiche und Stromberg-Zitate, man hat da direkt so den Gedanken an dieses berühmte Zitat, Stromberg-Kenner werden es kennen, kann ich, wohnt meist auch in der Willnichstraße. Wobei bei Gervin Price und Team Wales, man weiß, es bedeutet ihm viel, auch mit Johnny Clayton, mit seinem Kumpel zu spielen. Ich glaube, das kann man hier außer Acht lassen, oder?
Definitiv. Das ist für ihn eins der Highlights des Jahres. Da ist er stolz, da ist er voll dabei und das muss schon triftige Gründe gehabt haben. Das ist nicht die ab und an bei ihm auftretende Unlust, an gewissen Turnieren teilzunehmen. Denke, der Vergleich mit Schottland ist tatsächlich gar nicht schlecht und Jim Williams hat ja durchaus auf großen Bühnen im Ali Pelli schon gezeigt oder auch bei der BDO früher, was er kann, was er auch vor Publikum kann. Und von daher ist er zwar nominell ein Spieler, der in der Order of Merit weiter hinten steht, aber der doch zu positiven Überraschungen gut sein kann. Also genau, es ist jetzt nicht so, dass Johnny Clayton hier mit einem No-Name im Team antritt.
Ansonsten gilt es noch zu sagen, zu der Thematik mit der Setzlistenposition, dadurch, dass die Auslosung schon gemacht worden ist, übernimmt jetzt eben auch das neu besetzte Team Wales die ohnehin angedachte Setzposition 2. Ansonsten, wenn Price vor der Auslosung abgesagt hätte, dann wäre Wales tatsächlich nicht gesetzt gewesen und hätte jetzt schon am Donnerstag spielen müssen. Die Belgier hätten dadurch zwei Tage mehr frei gehabt, aber so ist dem jetzt nicht. Bevor wir jetzt die 12 Partien des heutigen Abends jeweils alle kurz besprechen, sprechen werden. Vielleicht noch ein paar Eindrücke von vor Ort. Also das Erste, was ich gesehen habe, war Russ Bray, als ich in die Halle gegangen bin, wie er da stand und für Fotos parat stand. Und es kostete 25 Euro für ein Selfie oder viele haben das dann in der Gruppe gemacht. Also viele Fangruppen, die dann sich natürlich diese Chance nicht haben entgehen lassen. Kann jeder mitmachen, was er möchte, ob 25 Euro viel, wenig sind oder wie man das bewertet, bleibt euch zu überlassen. Ansonsten wichtige Info auch noch, Nationaltrikots sind ausdrücklich erlaubt. Das gilt generell beim Darts, nicht nur jetzt während der Europameisterschaft, habe ich mir jetzt nochmal versichern lassen und es gab natürlich dementsprechend viele im Deutschland-Trikot. Das Check24-Trikot relativ unterrepräsentiert, war so mein Eindruck. Andere Fan-Utensilien gehen aber weiterhin nicht. Das hat auch dann am Eingang für ein paar verbale Scharmützel gesorgt, denn einer hatte so einen Fischerhut auf und da steckten dann so drei Eintracht-Frankfurt-Flights, wo ganz klein dieser Adler zu sehen war und selbst das durfte nicht mit rein. Also das ist natürlich wirklich eine sehr konsequente Handhabung der PDC Europe in dem Fall. Gut, ansonsten 1500 Zuschauer waren in der Halle, also der Innenbereich war gut gefüllt, außen natürlich nur vereinzelt Plätze dann an einem Donnerstag belegt, aber es gab auch schon schlechtere Donnerstage beim World Cup. Am Ende, das ist meine Lieblingsanekdote des ganzen Tages eigentlich, es war dann so kurz nach Mitternacht, als ich mit dem DPA-Kollegen Patrick Reichert, Grüße gehen raus, Richtung Hotel ging und an der Ampel dann plötzlich jemand schrie, wir hätten Deutschland gespielt und ich sagte geistesgegenwärtig, schrie ich zurück, 4-3 gewonnen und dann merkte ich, dass das einfach Yanni Selacoglu war, also der Manager von Martin Schindler im Auto von Martin und seiner Frau, die Frau ist gefahren, Martin saß auf dem Beifahrersitz und hat dann Yanni erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich es bin, den er da angeschrien hat. Fantastische Situation, ich fand es unglaublich lustig und haben uns dann noch kurz aus dem Auto heraus dann ausgetauscht miteinander und ja, dann waren sich doch alle Parteien einig, dass morgen Finnland rasiert wird. Aber das werden wir jetzt alles nochmal besprechen. Aber das war so die Anekdote des Abends aus meiner Perspektive.
Aber war denn die, also im Fernsehen fand ich, kam die Stimmung teilweise nicht so gut rüber und man hat auch sehr viele leere Sitze gesehen. Das war vor Ort dann besser. Und eine andere Frage, die mich noch interessieren würde, wie war die Hitze? Man hatte so manchmal das Gefühl, und das wäre ja wettertechnisch auch der Süden Deutschlands ächzt unter Hitze vorstellbar, dass es da auch wirklich sehr, sehr heiß war. Wie war das in der Halle?
Ja, Thema Fans erstmal. Die Sitzplätze waren fast alle leer. Also da waren vielleicht 2% belegt oder so. Ne? Innen drin bei den Bierbänken war es okay. Es war jetzt nicht das, was man sich erwünschen würde, aber was jetzt auch kein wundert, dass an einem Donnerstagabend da nicht so viel los ist. Mhm. Stimmung fand ich manchmal ein bisschen sehr anti dann gegen das jeweilige Team, was man jetzt nicht so unterstützt. Das war sehr, sehr offensichtlich bei Singapur, die man natürlich nach vorne geschrien hat, Lim und Lim gegen die Belgier. Und vor allen Dingen dann auch Neuseeland hatte einen sehr schweren Stand einfach. Allerdings auch das wenig überraschend. Wenig überraschend wahrscheinlich auch Thema Hitze. Es war unfassbar heiß. Willie O'Connor hat am meisten geschwitzt, auch Gabriel und Martin haben das Ganze natürlich deutlich gemacht, dass es unfassbar heiß war und haben sich dann erstmal das Wasser geben lassen, direkt auch zwei da, als sie da in den Presseraum gegangen sind, nochmal extra, dann auch sich, um sich da nochmal extra abzukühlen. Also das war wirklich Wahnsinn, generell auch im Presseraum unfassbar schwierige Arbeitsbedingungen, jetzt mal abgesehen auch von fehlenden Steckdosen, war das einfach wahnsinnig heiß und wahnsinnig schwül, also ich war über jeden Handshake, den man nicht machen musste, weil man sich irgendwie so aus der Entfernung gesehen hat, froh, weil das wäre für alle Beteiligten nicht cool gewesen. Also schwitzig die Hand war an diesem Tag. Also auch in der Halle natürlich Wahnsinn. Auf der Bühne ist es ja dann nochmal schlimmer, logischerweise mit den ganzen Scheinwerfern. Gut, dann würde ich sagen, Jan, gehen wir doch rein in die einzelnen Partien. Es ging direkt los mit Schweden. Einem, ja, vielleicht Dark Horse, also den Status haben sie zu Recht, das haben sie unter Beweis gestellt mit einem 4-0 gegen Spanien, 98er Average gespielt von Jeffrey de Graaf und Oskar Lukasiak gegen José Justicia und Jesús Noguera. Im ersten Leg direkt die 100 Punkte gecheckt von Jeffrey de Graaf, der macht dann auch noch 90er Check, glaube ich, also das war auf die Doppel richtig stark, 4-4, gar nichts ausgelassen und Schweden, mit denen ist zu rechnen.
Ich fand es, es ging ja auch rasant vorbei, dieses Spiel. Ich hatte mir so als Stichwort da vermerkt, Noguera war so schlecht, wie de Graaf gut war. Das waren so wirklich die beiden Gegenpole. De Graaf war super, super stark. Und das ist auch wieder so eine Situation, hier kann ein wirklich gutes Team draus wachsen. Vielleicht, wenn Lukasiak noch ein bisschen was drauflegt. Dafür hat Lukasiak mit 100% gecheckt. Und das ist es ja in diesem Teamwettbewerb, was es ausmacht. Vielleicht scoret mal der andere besser, wenn du dafür bei den Doppeln sofort da bist. Dann ergänzt sich das gut. Und sie haben dann zusammen knapp einen 100er Average gespielt. Das ist à la Bonheur. Und da darf man gespannt sein, wie es nach der Gruppenphase weitergeht. Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass Gibraltar für diese Schweden wirklich ein Stolperstein wird.
Gibraltar wird spielen gegen Spanien. Politisch ein hochbrisantes Duell, was da morgen Nachmittag hier in der Eissporthalle stattfinden wird. Aber ja, sollte Gibraltar nicht überraschend gewinnen gegen Spanien, dann braucht Schweden ja sogar nur einen Leck gegen Gibraltar. Also da wird gar nichts passieren. Schweden wird die Gruppe souverän für sich entscheiden und Spanien und Gibraltar spielen nur den zweiten Platz aus. Machen wir weiter mit Partie Nummer 2 zwischen Tschechien und Bahrain. Da habe ich auch ein ähnliches Resultat ehrlicherweise erwartet. Es war allerdings eine ganz knappe Kiste. Bahrain war an einer Überraschung so nah wie noch nie. Es war allerdings auch erst das dritte Match in der World Cup-Historie des asiatischen Landes. Karel Sedlacek und Adam Gavlas gewinnen mit 4-3 gegen Bassem Mahmoud und Duda Dura. Ja, die Bahrainer haben gut losgelegt mit diesem 78-Punkte-Check im ersten Leg. Da wusste man dann schon, ja, auf Doppel sollte man sie dann doch nicht unbedingt werfen lassen, zumal Duda Dura dann auch nochmal die 95 Punkte zum 2-2 gecheckt hat. Es war die unerwartet enge Begegnung aus Sicht der Tschechen.
Ja, und generell, also wenn du Checkout sagst, die Bahrainis haben all ihre Chancen genutzt zum Check. Ich fand das Tempo in diesem Match teilweise wirklich schrecklich. Also ich bin da auch kein Freund von dem, was Adam Gavlas immer wieder bietet an Geschwindigkeit. Ich finde es einfach nicht attraktiv anzuschauen. Dieses Match hat, glaube ich, viermal so lange gedauert wie das der Schweden vorher und der Spanier. Ja, aber deine Freunde aus Bahrain haben sich wirklich teuer verkauft und da hätte ja sogar im letzten Leg vielleicht noch ein bisschen mehr drin sein können. Sie wirkten nach diesem Spiel wahnsinnig happy und zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Vielleicht hätte es da noch einen Ticken mehr Biss brauchen können und dann wär sogar noch mehr drin gewesen. Also positive Überraschung. Und die Frage, die sich mir eigentlich dann aufdrängt noch, ist, ob du mit Bassem Mahmoud schon in Frankfurt unterwegs gewesen bist. Der wollte dir ja da das Bankenviertel und die Kneipen zeigen.
Das war Duda Dura, nicht Bassem Mahmoud. Also Duda Dura ist so die treibende Kraft im Hintergrund und was das ganze Organisieren anbetrifft. Er ist natürlich auch am Board deutlich besser unterwegs als Abdul Nasser Yusuf. Das sollten wir ihm auch natürlich lassen. Aber also bei denen ist es eigentlich ganz klar verteilt. Und Duda Dura ist auch der Frankfurt-Kenner. Es war so, als ich in die Halle rein bin, habe ich als erstes Russ Bray gesehen. Als ich dann nach unten gegangen bin, wo auch der Pressebereich ist, als erstes natürlich Duda Dura gesehen. Es musste so kommen und wir haben uns innig umarmt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr feiner Kerl. Ein Top-Bloke, würden die Briten sagen. Und ja, es war wirklich auch für sie dann eine verkraftbare Niederlage, weil man sich gut verkauft hat und trotzdem ja im Decider jetzt nicht mehr den Hauch einer Chance hatte. Also dementsprechend muss man sich jetzt auch nicht viel vorwerfen, weil man da irgendwie ein paar Darts auf Doppel verhagelt hat. Für Bahrain bietet sich vielleicht mit der Leistung aber die Chance, den historisch ersten Sieg einzufahren. Es geht dann heute Nachmittag gegen Island. Mit dem Gruppensieg dürfte wahrscheinlich keiner mehr was zu tun haben, denn Tschechien sollte auch Island irgendwie schlagen. Aber das Bahrain-Match hat gezeigt, dass hier auch das nicht immer alles so eindeutig laufen muss. Enttäuscht war ich wirklich einmal mehr von Adam Gavlas. Generell seine Entwicklung geht irgendwie nicht in die richtige Richtung. Wollen wir jetzt weitermachen mit Partie Nummer 3. Frankreich gewinnt 4-1 gegen Lettland.
Ja, und das war auch ein Spiel, ne? Ähnlich schnell wie bei den Schweden vorher. Die Franzosen haben ja als Team wesentlich besser gewirkt. Aber hier war es auch vor allem Tricol, der natürlich der Leader war, aber insgesamt war es eine eindeutige Sache und war auch ganz, ganz schnell rum. Irgendwie war die Abstimmung besser, obwohl sich die beiden Teams, was ja nachher, glaube ich, die Averages anging, auch gar nicht so sehr unterschieden haben, aber die Franzosen waren vom Timing her immer besser da und haben auch gute Finishes rausgenommen. Tschechien war dann Chancen, Entschuldigung, Litauen war dann
Chancen. Lettland.
Lettland, Latvia.
Es ist spät oder früh, je nachdem. Also egal ob Tschechien oder Lettland, Hauptsache Litauen. Ne? Nein, egal. Also,
ja, sind wir fast schon bei Check24, ja.
Was man sagen muss, es war jetzt eins der besseren Matches des Abends, was die Statistiken anbetrifft. Die Franzosen spielen 90 im Doppel. Das ist wirklich das, was sie auch im letzten Jahr häufig gespielt haben, als sie dann ins Viertelfinale eingezogen sind. Die Letten immerhin eine 85. Madaras Rasma auch wirklich immer gut. Das ist ein echt guter Teamkapitän, der so ein Team auch tragen kann. Mal wieder auf der Triple 19 natürlich stark unterwegs gewesen. Da hat er dann seinen Kollegen Walter Smelderis auch mal anstecken können. Was, glaube ich, nicht so richtig geil ist, auch für Madaras Rasma. Das hat er im Weekly Dartscast auch offenbart. Das ist natürlich jetzt nicht das ideale Doppel, weil Walter Smelderis ist jetzt keiner für die Zukunft. Das ist jetzt auch eher auch ein etwas älteres Semester, aber gut, er hat sich hier sportlich qualifiziert, dementsprechend verdient dabei. Bei Jack Labre, muss ich sagen, habe ich gute Zeichen gesehen, zum Beispiel im zweiten Leg, der 95er Check war wichtig, ja. Aber auch ganz schlechte, zum Beispiel die schlechteste 26 ever. Also da war die 1 fast im Doppel-1-Segment gelandet. Also auch das sieht man dann nur beim World Cup an den ersten beiden Tagen. Das ist einfach ein tolles Turnier, ich sag's. Gar nicht oft genug. Freitagnachmittag, das ist heute, spielt Lettland im zweiten Spiel gegen Dänemark, sollte da hoch gewinnen, um noch irgendwelche Chancen zu haben. Dann bräuchte man Schützenhilfe von den Dänen gegen Frankreich. Ja, ist so teilweise offen. Die Letten, denen traue ich es jetzt nicht mehr zu. Die bräuchten jetzt wirklich einen hohen Sieg und eine französische Niederlage gegen Dänemark. Aber vielleicht gibt es einen Shootout zwischen Frankreich und Dänemark. Wie ist deine Einschätzung zu der Gruppensituation?
Ich denke, die Gruppe ist noch nicht ganz durch. Das sind doch ganz wackelige Gebilde. Also das kann wahnsinnig besser sein, glaube ich, wenn die Teamleader ihre zweiten Männer da hochziehen im Average, im Scoring. Aber es kann auch sein, dass sich da nicht viel tut. Aber ich wäre jetzt hier, würde ich mich noch nicht hundertprozentig auf die Franzosen festlegen wollen. Ich denke zu 60%, 70% sind die wahrscheinlich durch und es wird sich nicht mehr viel ändern, aber da kann durchaus im dritten Spiel noch Spannung drin sein.
Spiel Nummer 4 des ersten Abends hieß dann Kroatien gegen Malaysia. Das war eine ganz klare Kiste zugunsten des Favoriten, zugunsten von Kroatien. Boris Gritzma und Romeo Grbavac gewinnen gegen Malaysia 2-0 gegen Mote Nasar, Bin Yantan und Siik Wang Wong. Auf diese Namen habe ich mich sehr gefreut und überzeugend waren vor allen Dingen auch die Schachbrett-Trikots der Kroaten sensationell. Nicht dieses neue Muster der Fußballer, wo ja nur noch vier Felder sind. Also mir gefällt dieses viel besser. Aber sie haben auch Spiele überzeugt, war eine sehr gute Leistung. Malaysia hatte null Chance, keine einzige Dart auf Doppel. Für Kroatien wird sich alles entscheiden, natürlich morgen Abend gegen Kanada. Die Kanadier dürften gegen Malaysia genauso problemlos gewinnen am Nachmittag.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe bei dir auf X vormals Twitter gesehen, dass du die Kroaten in den Rang eines Geheimfavoriten erhoben hast. Und ich finde, das hat schon was. Also die beiden haben gut harmoniert, ergänzen sich gut, körperlich wie spielerisch und sind im soliden 90er-Bereich und da kann man bei diesem Turnierformat weit kommen. Also wenn sie das wieder abrufen, dann ist hier einiges offen, auch wenn die Kanadier wahrscheinlich höher einzuschätzen sind. Malaysia war enttäuschend und ich weiß nicht, wie ihr das in der Halle mitgekriegt habt, am Fernsehschirm hat man immer wieder gesehen, das gab eine skurrile Situation. Der Spieler Wong ist mehrfach zu nah am Okay zurückgegangen und es gab da so quasi kleine Scharmützel mit Kirk Bevins, der mehrfach irritiert guckte, dass der die Abzweigung da nahm und hat ihn auch quasi so ein bisschen ermahnt und irgendwann hat er dann noch die Augen verdreht nach dem Motto, gut, dann lass ihn hier entlanglaufen. Das sind so diese Situationen, die man auch nur bei diesem Turnierformat sieht.
Ja, der World Cup tut wieder World Cup-Sachen, auch in diesem Jahr überzeugt das bis dahin wirklich das Turnier. Machen wir weiter mit der fünften Partie. Es war der erste Auftritt von Irland und da ist sich der englische Teil der Journalistenschaft, es ist jetzt kein großer Kreis, aber ein paar Kollegen dort sind davon überzeugt, dass Irland auch eine Rolle spielen wird jetzt. Die standen ja mal im Finale in der Besetzung William O'Connor, Steve Lennon. Jetzt zusammen mit Keane Barry ist es ein 4-2-Sieg zum Auftakt gegen Litauen, Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas. Waren jetzt weit weg von der Überraschung, aber es war jetzt auch weit weg davon, hier ein super Spiel gewesen zu sein von Irland. Die spielen am Ende 86, war solide. Litauen lässt am Anfang einfach zu viel auf die Doppel liegen, ansonsten hätte es wirklich auch eng werden können. Barry vergibt am Ende nochmal 3 Matchstarts, deswegen hätte es auch 4-1 ausgehen können, aber ja, fand ich jetzt auch nichts Besonderes, war so das erwartete Spiel gegen Litauen.
Ja, die dürften mit dem Ergebnis jetzt durch sein. Ich denke, das zweite Spiel ist kein Stolperstein. Willie O'Connor ist ein World Cup Veteran, der hat da schon einiges erlebt und ich denke, hier wird viel mit Keane Barry hängen oder zusammenhängen, von ihm abhängen. Bei dem erleben wir ja doch immer wieder relativ ausgeprägte Schwankungen und wenn der sein Top-Niveau abruft, dann ist es eine Mannschaft, die gut performen kann und dann kommt viel auf die weitere Auslosung drauf an. Aber die Vorrunde sollte es gewesen sein, da wird gegen Taiwan nichts mehr passieren. Dafür sind die zu. Also sie geben dir auch, glaube ich, immer ein gewisses Niveau, unter das sie nicht gehen. Die Frage ist, wo sind die Ausreißer nach oben? Und wenn das so auf dem Bereich 95er Average laufen könnte in der nächsten Runde, 90, 95, dann ist mit denen zu rechnen.
Taiwan, der einzige Debütant in diesem Jahr. Am Nachmittag wird es gegen Litauen gehen und dann am Abend eben gegen Team Irland. Team Polen hat mit 4-2 ebenfalls gewonnen gegen Norwegen. Das war ja auch ein sehr zähes Spiel, um so zu formulieren. Norwegen kann einigermaßen mithalten. Das war jetzt gar nicht so schlecht von Cor Dekker und Hakon Bjørge Helling. Auch da eine lustige Anekdote. Stuart Pike fragte so, als so das zweite oder dritte Spiel lief, guckte mal sich so die Namen an und dann stoppte er bei den Norwegern und fragte dann mal so in die Runde und von der PDC konnte ihm auch keiner so richtig sagen, wie man denn jetzt den Namen ausspricht. Aber ich war mir relativ sicher, es muss ja Bjørge sein als Zweitname mit diesem Strich da, dem Querstrich im O. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches verbreitet. Ansonsten müsst ihr auf mich sauer sein und nicht auf Stuart Pike, denn ich habe ihm jetzt gesagt, sein Björsch ist irgendwie nicht so richtig.
Ich habe mal ein Jahr in Schweden gelebt. Das ist zwar eine andere, aber eine ähnliche Sprache. Ich denke, du bist da näher dran als er.
Zum Glück. Auf jeden Fall wissen wir, dass Christoph Ratajski und Radek Zaganski am Ende in dieser Gruppe natürlich durchkommen sollten. Sie haben jetzt diesen Test bestanden gegen Norwegen. Zaganski verpasste schon 2 Matchstarts zu einem möglichen 4-1, aber auch hier hatte das genau wie im Match zwischen Irland und Litauen keine großen Auswirkungen. Am Ende stabiler Auftritt, aber sie müssen noch ein ganz bisschen zittern. Also ein Selbstläufer wird Ungarn dann nicht morgen.
Ich fand eigentlich hier in dem Match alle, also von allen 4 Spielern, hat Ratajski war der Einzige, der so ein akzeptables Niveau abgerufen hat. Die anderen waren doch eher so in dem 60er, 70er Bereich unterwegs. Und es wirkte dann so ausgeglichen, weil die sich da nicht viel gegeben haben. Aber wenn du nachher auf die Zahlen guckst, viel war es nicht, aber klar, die Polen mit ihren beiden Tourcard-Holdern und dem, was auch in Ratajski vor allem kann und Zaganski hat schon Titel geholt, die werden sich berappeln und dann muss es eigentlich gegen Ungarn reichen.
Hakon Bjørge Helling und Cor Dekker Helling mit den schönsten Haaren des Abends, die werden wir morgen nochmal sehen können am Nachmittag gegen Ungarn und Ungarn dann eben am Abend nochmal gegen Polen. Das an Nummer 16 gesetzte Team ist dann als einziges Team von den gesetzten Nationen heute auf der Verliererstraße gewesen. Wir sprechen über die USA, über Danny Lobby und Jules Van Dongen. Gegen Portugal gibt es ein 2-4 in einem ganz, ganz schwachen Match. Das war wirklich ganz schwierig, sich anzuschauen. Aber wir wurden am Ende ja aus neutraler Sicht so ein bisschen belohnt, auch dann mit der einzigen kleinen oder nominellen Überraschung. Ist es für dich eigentlich eine nach diesen knapp 20 Minuten da im Hockey. José de Sousa und David Gomez gewinnen 4-2.
Ich konnte den Gomez vorher nicht so sehr einschätzen. Das, was er da dann abgeliefert hat, zeigt auch so ein bisschen, warum wir ihn nicht so auf dem Schirm haben. Das war wirklich sehr dürftig. Generell war dieses Match also wirklich schwer zu ertragen, fand ich. Und dass bei den USA da 2 Tourcard-Holder auf dem Parkett stehen, also das hättest du ja einem Nicht-Kenner nicht vermitteln können. Also von daher, so wie die performt haben, überhaupt keine Überraschung, dass sie rausgehen. Und ich hätte es aber auch in Normalform für möglich gehalten, dass sie rausgehen. Weil ich finde, wenn in dieser Konstellation ein José de Sousa abliefert, dann kann er seinen Kompagnon mitziehen und dann ist Portugal eigentlich genau können die USA schlagen. Es war für mich vorher offen und es hätte in die eine oder andere Richtung ausgehen können. So wie das hier heute gelaufen ist, muss man sagen, sehe ich die Italiener gar nicht chancenlos. Also wenn Portugal und die USA sich nicht berappeln, dann wird es mich eigentlich freuen, wenn die Italiener über diese Hürde oder dieses Hürdchen springen könnten.
Kurze Anekdote noch zu Team Italien, ist ein gutes Stichwort, denn Massimo Dante, wir erinnern uns alle aus dem Vorjahr, der war auch vor Ort und hat sich die Gruppengegner unter anderem angeschaut, also war den ganzen Tag vor Ort und wird natürlich dann morgen Michele Turetta, sein Doppelpartner aus dem Vorjahr und sein Nachfolger Massimo Dalla Rosa natürlich anfeuern, wenn Italien spielen wird. Zunächst gegen die USA und danach gegen Portugal, wie du sagst. Die Gruppe ist wirklich noch offen. Das kann spannend werden. Machen wir weiter mit Belgien an 5 gesetzt gegen Singapur. 4-2 erfolgreich. Das ist eine Pflichterfüllung nicht mehr gewesen für Kim Halbrechts und Dimitri Vandenberg. War ja mit Spannung erwartet worden. Ich habe direkt erstmal geschaut, ja, am Anfang, Dimi hat sich sehr viel Zeit gelassen beim Walk-on, Kim war so 15 Sekunden früher da, aber dann gab es die erste kleine Umarmung und es gab dann auch viele Handshakes, Fistbumps, also dementsprechend, das war ein Auftritt mit Würde, das war ein professioneller Auftritt, so wie dann eben alle anderen im vergangenen Jahr nach diesem skandalträchtigen ersten Abend. Also es ist letztlich so gekommen, wie ich auch erwartet habe fast, dass wir uns hier alle große Geschichten ausmalen und das Popcorn rausholen und am Ende wird es eher langweilig, so würde ich es behaupten, ist es dann gewesen. Sie haben es professionell einfach gemacht.
Professionell trifft es, glaube ich, am besten. Am Anfang war es so ein bisschen widerwillig, aber dann hat das Abklatschen dazu gehört und dann auch nach dem Matchstart haben sie sich in den Arm genommen. Das kann ja, wenn das jetzt von Runde zu Runde besser wird, ist das vielleicht dann der Beginn einer neuen Freundschaft. Professionell gut der Sache angemessen. Und wenn die beiden auch nur ansatzweise harmonieren, dann können die ein gutes Team sein.
Paul Lim, der hat hier für einige Highlights gesorgt, müssen wir auch noch drüber sprechen. Und zwar checkt er im ersten Leg die 151 Punkte, nimmt die raus, als wäre es gar nichts. Im dritten Leg checkt er 110 Punkte, nochmal ein High-Finish. Ganz ins untere Segment der Doppel-18 und damit brachte er dann die Fans noch mehr auf die Seite von Singapur. Aber das hat alles nicht gelangt, weil es einfach scoring-technisch von beiden viel zu schwach war. Vor allen Dingen Harris Lim ist da wenig mitgehen können. Und dementsprechend hatte man trotz zwischenzeitlicher 2-1-Führung nie das Gefühl, dass es wirklich knapp werden würde. Belgien gelingt dann das Break im 5. Leg und damit war die Partie auch durch.
Ja, die genau, das waren für die Stimmung in der Halle war das ein gutes Match. Paul Lim motiviert die Darts-Fans immer mitzugehen. Das ist, und das hat er sich auch verdient, das ist was anderes, als ob da jetzt jemand aus Malaysia kommt oder aus den Philippinen, den man nicht so gut kennt. Ja, aber die Belgier haben da keinen Zweifel dran gelassen. Und das war schön, diese High-Finishes von Paul Lim. Halbrechts kontert das Ganze ja auch mit seiner 120, dann Lim wieder die 110. Also das war was für die Stimmung in der Halle, die danach dann, oder die ja eben nicht immer den ganzen Nachmittag so rüberkam. Aber da ist ein Klassenunterschied.
Ja, wir haben Raum und Zeit schon längst verloren. Also sprich sehr vom Nachmittag. Es war natürlich der ganz späte Abend und es war wirklich ein langer Tag. Das muss man auch sagen. Also es war auch ganz lustig. Mark Webster, der ja für Sky Sports unter anderem einer der Kommentatoren war, der kam dann so nach dem zweiten Spiel nur noch 10. Also ja, es war eine besondere Atmosphäre. Ich mag das Turnier sehr. Zum Thema Kim und Dimi, da wurden natürlich dann auch noch die erwartbaren Fragen gestellt. Ich habe auch noch 2 Fragen gestellt. Einmal, ob sich die beiden aufs Turnier wirklich gefreut haben oder ob das dann eher so ein Business as usual Feeling ist. Man spielt ein Turnier, worauf man gar nicht so viel Bock hat. Zweite Frage war dann ein bisschen um die Ecke gedacht und zwar, was ist realistischer, Belgiens Triumph bei der EM im Fußball oder Belgiens Triumph der beiden jetzt hier beim World Cup? Da hören wir jetzt auch einfach mal rein.
Did you look forward to this tournament or is it a thing like you have to play together but don't want to?
The honor of Belgium always gonna be raising above us. Obviously, we both know that we're personally in a different position, but what is our job? Being professional, being a professional dart player. We've got so much eyes on us. We've got so much pressure on us. And we need to make sure that we give the good example. And I think today we have learned so much from last year. We showed that we can be professional. We've got to look forward. We don't have to look back. And after today, once again, we'll be looking forward. We've got a good start. We've got a W against a team that we was never underestimating. But after you saw the first like three legs, we were 2-1 down. Tomorrow, two players. One of them we know really well. The other one we don't. And it can be so difficult. But as long as we get the W, as long as we get the first of four legs, we're through. And then we've done the hard work. And then we can forget all of this, all of today, all of the questions, and we can move on. And that's our goal. That's our thing that we're striving to.
And what is more realistic in a year two winning the World Cup of Darts or Belgium winning the Euros?
Honestly, I prefer my personal feeling. I have all the hope for the Belgium squad at any time, at any way, because I've seen in the past they've done a really bad group stage and still got to the semi-finals of a tournament. So whatever happened now will not be saying in the future will be repeated. Whatever we've done in the past, that doesn't mean we're going to lose again in the semi-finals. We can get to the final. We can win it. So why would the Belgium football squad, who is full of talent, can all of a sudden not win it? So I do not want to compare it. What I do want from them and from us is 100%. And I think that's the best way to look at it. 100% from any player that is, yeah, playing for their country. That's my thought.
So viel also von Kim und Dimi nach dem Auftaktsieg. Es ist noch ein bisschen zu gehen bis in die K.O.-Runde, denn sie müssen an den Philippinen noch vorbei. Die werden morgen erstmal am Nachmittag gegen Singapur ran müssen und dann abends Belgien gegen die Philippinen mutmaßlich dann eben um den Gruppensieg und ums Weiterkommen. Spannend fand ich noch die Aussage von Kim schon im Vorfeld bei den ersten Fragen, die ihr jetzt hier nicht gehört habt. Da ging es natürlich darum, Thema Verletzung und so. Und da hat er gesagt, ja, er ist bei 100%. Also das fand ich, war eine sehr markige Aussage und hat gesagt, nur die Medien würden hier irgendwas schreiben. Also war so eine klassische Aussage von wegen hier, ich habe jetzt gar keinen Bock auf irgendwelche komischen Fragen, deswegen gehe ich jetzt mal volle Breitseite erstmal rein. Aber das war noch eben eine ganz spannende Aussage.
Man kann es sich nicht ganz vorstellen, aber wenn er es so fühlt oder so verkauft, dann sei ihm das gegönnt und er hat ja heute auch ganz gut performt.
Nächste Partie, Nordirland, die haben auch ganz gut performt, 94er Schnitt gespielt gegen Südafrika. Am Anfang ging es sehr gut los für Cameron Carrollison und Johan Geldenhuis. Carrollison checkt im ersten Leg die 110 Punkte weg, verpasst dann aber das mögliche 2-0. Also da hätte die Partie eine ganz andere Richtung bekommen können. So Josh Rock und Brandon Dolan dann einfach zu stark und mit fortwährender Dauer wurden sie dann auch immer überlegener. Also haben es am Ende klar gewonnen. Brandon Dolan und seine Frau habe ich heute Morgen beim Frühstück getroffen. Auch das eine weitere Anekdote hier vom World Cup. Und die Nordirren, vielleicht auch eine Mannschaft, die hier was reißen kann, jetzt in neuer Besetzung. Das scheint aber von der Teamchemie auch sehr gut zu passen. Vielleicht ist es sogar gut, mal da ein bisschen frischen Wind zu haben und nicht so dieses, ja, ein bisschen, es war so ein bisschen meandernd in den letzten Jahren, Dolan und Gurney. Das finde ich jetzt viel erfrischender.
Das kam am TV auf jeden Fall auch so rüber und ich glaube, die brauchten auch so diese ersten ein, zwei Legs, um reinzukommen. Josh Rock hat ja noch viel hibbeliger gewirkt, als er sonst schon immer ist. Also wirklich wie so ein Aufziehmännchen. Der war heiß, der konnte hinten kaum warten, bis er wieder dran ist und hat dann gut abgeliefert und hat sich auch über jeden Handshake, Fistbump mit Brandon Dolan eigentlich gefreut und auch nach dem Matchstart war das sehr, sehr herzlich. Es ist, glaube ich, es ist schadet dem Team Nordirland nicht, dass da mal durchgemischt wurde. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass in anderer Konstellation auch geklappt hatte. Aber für mich sind die weiter nach vorne gerückt in der, was so die Favoriten, den erweiterten Favoritenkreis angeht.
Heute Nachmittag werden wir dann die Schweizer auch sehen gegen Südafrika und am Abend dann nochmal gegen Nordirland. Danach, das Highlight natürlich des Tages aus deutscher Sicht, aber generell, es war auch so das beste und spannendste Match neben natürlich dem dann folgenden, aber dieses hatte auch eine recht hohe Qualität, gerade für Doppelverhältnisse. Deutschland gegen Neuseeland. Am Ende 4-3 für Martin Schindler und Gabriel Clemens gegen Haupai Puha und Ben Robb. Es war der erwartet harte Test schon im ersten Spiel. Also das Turnier hätte aus deutscher Sicht schon früh auch fast vorbei sein können, denn wenn man bedenkt, Finnland noch in der Gruppe, eigentlich nominell ein Streichergebnis. Dementsprechend, das könnte das wichtigste Bullfinish oder eines der wichtigsten Bullfinishes von Gabriel Clemens in seiner Laufbahn gewesen sein.
Es war auf jeden Fall, war da mordsmäßig Druck drauf und auch wir haben ihn in, gemeinsam in den letzten Folgen auch immer wieder gerügt, dass solche Finishes bei anderen Turnieren dann immer nicht klappen. Und ich glaube, das ist auch für ihn wirklich ein wichtiger Punkt, hier unter dem Druck in der heißen Halle in Frankfurt performt zu haben. Denn es hätte, wenn er es nicht gemacht hätte, auch anders ausgehen können. Und die ganzen Voraussetzungen waren ja auch nicht optimal. Das Ausbullen hatten die Neuseeländer begonnen. Dann breakten die sich alle immer wieder gegenseitig. Und Gaga hatte zum 3:1 schon ein Dart auf Doppel 20, den er verpasst.
Der einzige Fehler auf die Doppel von beiden in diesem Spiel. Ansonsten haben sie 4 von 5 getroffen, also 80%.
Genau, und wenn man sich jetzt vorstellt, das hätte im Decider nicht geklappt, dann wäre vielleicht wieder erzählt worden, oh, irgendwie scored gut, punktet gut, aber auf die Doppel nicht. Und hier unter Druck das rauszunehmen, das zeigt schon seine Klasse. Und ich denke, es kann, also ich denke, es wird ihm sehr, sehr gut tun, jetzt hier so abgeliefert zu haben. Und ich meine, dieser Decider war ja wirklich auch nicht nur wegen des Finishes auf Bull Klasse, sondern da haben sie sich 140er, 180er auch von Gaga um die Ohren geschmissen. Und da wurde auch von Neuseeland nichts geschenkt. Und wenn Puha nicht mit der 42er-Aufnahme startet, sondern da auch mit einer 100, dann wird das Ding ganz, ganz eng. Und ja, dann ist Neuseeland ein Gegner, an dem du hängen bleiben kannst. Also die beiden haben ja auch sehr imponiert. Und schade, dass eine dieser beiden Mannschaften in der Gruppenphase rausgehen muss.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, im Decider war jetzt die 42 nicht mehr so relevant, weil ja Deutschland auch nur mit der 57 gekontert ist und dann ja die Neuseeländer eigentlich auf dem Fahrersitz blieben mit Ben Robb, der die 140 ins Board knallt, Clemens dann allerdings mit einer 180. Also Gabriel Clemens, der auch sehr selbstkritisch, wir hören es gleich, war, weil er eben jetzt irgendwie sich nicht so gut gefühlt hat in den ersten Legs und da eben viel weggegeben hat, scoring-technisch, meinte er, der hat es einfach im Decider rausgerissen. Die 180 kam genau im richtigen Moment, weil Neuseeland war ja dann wirklich bis auf die 42 Punkte super drauf. Robb 140, Puha 140, dazwischen eben die 180 von Gaga und dann Martin natürlich, der nochmal die 140 draufsetzt. Ben Robb mit der 137 für 42 Rest, also Wahnsinnsaufnahmen. Was für ein Niveau in der entscheidenden Phase. 140, 180, 140, 140, 137 von den vier Spielern da an Bord. Und dann ist es Gabriel Clemens, der die 104 checken muss und die auch checkt auf Bull. Wahrscheinlich hätte er genauso ein Finish jetzt mal gebraucht. Also das alles, was er in wichtigen Momenten auf der European Tour hat liegen lassen, auf normale, klassische Doppel, jetzt ist es nur Bull und das trifft da Wahnsinn. Das sind die Geschichten, die der Sport schreibt.
Und sehr schade, dass es nicht in die Rangliste fürs World Matchplay mit eingeht.
Ja.
Jetzt, das ist wirklich schade, denn er war genauso oft so knapp daneben, wie er jetzt drin war. Das kann für die zweite Jahreshälfte ein wichtiger Turning Point gewesen sein. Und auch hier, die beiden harmonieren super, das kennen wir aus dem Vorjahr. Die beiden wirken auch entschlossen, zumindest das Ergebnis des Vorjahres zu wiederholen, haben auch nie den Kopf hängen lassen, haben auch das hohe Scoring eher zum Ende des Matches hin ausgepackt. Also da waren anfangs von beiden auch mal schwächere Aufnahmen dabei, aber sie haben geliefert, als es drauf ankam, muss man sagen. Da war sicher auch einiges an Druck drauf. Respekt, toll und weiter so.
Wir hören dann jetzt rein, was die beiden gesagt haben. Es war dann doch noch ein recht ausführliches Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dementsprechend ja auch, ja, weil sie jetzt gewonnen haben, waren sie sehr gelöst. Aber hört einfach mal selbst rein.
Ja, natürlich haben wir Neuseeland stark eingeschätzt. Tourcard Holder mit Hua Pai Pua und Ben Robb auch schon einige Weltmeisterschaften gespielt. Also, dass es nicht einfach wird, war uns klar. Natürlich haben wir es auch in einigen Next, besonders ich war vom Scoring her, glaube ich, gerade bei unserem eigenen Anwurf wirklich nicht gut. Und ja,
das warst nicht nur du.
Ja, aber kann man ja so sagen. Also ich war da nicht so gut und da hätten wir es uns auch ein bisschen einfacher machen können, glaube ich.
Dafür warst du dann aber richtig gut im Decider mit der 180 zum richtigen Moment, auch von dir nachgelegt, glaube ich, direkt mit der 140. Neuseeländer ja auch trotzdem einen guten Decider gespielt. Dann am Ende nimmst du das High-Finish auch Bull raus, eines der wichtigsten Bull-Finishes in deiner Karriere gehabt, Gabriel?
Ja, das weiß ich. Ich habe, glaube ich, schon öfters Bull getroffen. Und natürlich war es heute war es das wichtigste Finish. Und ich bin einfach nur happy, dass wir gewonnen haben. Aber jetzt geht es morgen halt weiter und auch da müssen wir wieder eine gute Leistung bringen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch mal steigern und dann gucken wir, dass wir in den Sonntag kommen. Ja.
Und Frage an euch beide generell, so mit der Atmosphäre in der Halle. Ist das eine andere Art von Druck, wenn man einmal mit einem Doppelpartner spielt und für das Land in dem Fall?
Ja, absolut. Also es ist kein Vergleich zu dem, was man normalerweise auf der Tour hat, weil man spielt normalerweise immer für sich. Das heißt, man macht sich auch immer nur Gedanken über sich selber. Und jetzt macht man sich halt gerade beim World Cup immer so Gedanken. Habe ich jetzt in dem Fall für mich, habe ich Gabriel den richtigen Push gegeben? Ist er jetzt in der richtigen Stimmung, genau das zu werfen, was er braucht quasi? Und natürlich auch die Zuschauer machen die Situation nicht einfacher, weil nur Doppel selber wäre es schon schwer genug. Aber okay, man muss es so nehmen, wie es kommt. Wir sind glücklich, dass wir durchgekommen sind. Sind wir wirklich, weil es war nicht einfach. Und gucken wir auf morgen.
Gabriel, wie war es für dich mit der Atmosphäre dann, als du letztlich ja wusstest, du musst das Bull treffen, weil ansonsten zwei Chancen kommen für Neuseeland?
Ja, ich kenne die Situation ja schon. Und jetzt nicht nur vom World Cup, sondern auch, man hat es ja öfter, dass man einfach auch was fürs Löschen muss. Ist mir jetzt in letzter Zeit nicht so oft gelungen. Aber ja, ist gut, dass es heute gelungen ist. Und ich hoffe, in Zukunft passiert es wieder öfter.
Auch wenn dir das jetzt zuletzt nicht so oft gelungen ist, es waren ja häufig ja, solche knappen Niederlagen auf der Eurotour gegen Dini oder so. Hast du trotzdem das Gefühl, dass dein Spiel eigentlich in der guten Lage aktuell ist? Weil die Zahlen sind ja oft oder meistens gar nicht verkehrt.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich bin von den Statistiken her gar nicht so schlecht und fühle mich eigentlich auch gut. Spiele teilweise auch wirklich gute Spiele, die ich auch dann irgendwie verliere, weil ich einfach in irgendeinem Moment einfach dumm war oder einfach auch zu schlecht. ist dann halt einfach so. Was soll man da sagen? Aber ja, so eine Phase macht, glaube ich, jeder mal durch. Und ich mache mir jetzt da nicht so eine Platte. Wenn ich jetzt nichts mehr treffen würde und verlieren würde, würde ich mir, glaube ich, mehr Sorgen machen. Aber so, ich weiß, dass ich gut spiele und immer noch gut spielen kann und auch, dass das dann irgendwann sich wieder umdreht.
Und meine letzte Frage jetzt, wenn wir auf den morgigen Tag gehen, ihr müsst jetzt nicht am Nachmittag ran, sondern dürft am Abend hier wieder spielen, vor dann wahrscheinlich voller Hütte gegen Finnland, seid da natürlich favorisiert. Guckt ihr aber auch schon so auf das große Ganze, Gavin Price hat jetzt abgesagt, also viele sprechen vom offensten World Cup aller Zeiten. Wie geht ihr es an?
Erste Frage, wer sind denn viele?
Gavin Price, der ist viele.
Naja, aber wer sind denn viele, die sagen, er ist der offenste World Cup?
Nee, der ist der viele, der abgesagt hat.
Ach so, ja. Nee, also ehrlicherweise, wir wollen erstmal ein Spiel morgen gegen Finnland gewinnen. Ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für Gabriel. Und dann natürlich auch teilweise gucken, was die Auslosung sagt, weil spielen wir natürlich jetzt in der Runde der letzten 16 gegen England oder Niederlande, wissen wir ganz genau, das wird eine ganz schwere Aufgabe und da kann man auch natürlich gut und gerne rausgehen. Aber wenn die Losung auf unserer Seite ist, wenn unser Spiel auf unserer Seite ist, wenn wir das Momentum haben, was soll uns im Weg stehen?
Ja, und fairerweise mehr Reporter als wahrscheinlich Spieler gehen vorher schon die ganzen Teilnehmer durch. Ne?
Ich weiß dann die Auslosung gar nicht. Also da,
danke.
Die kommt auch erst noch. Also, ich glaube, wenn die Gruppe fertig ist, kommt die Auslosung.
Ach so.
Danke.
Ja, kein Problem. Das Spiel, das ganze Wochenende schon wegfliegen sehen in diesem letzten Leg? Habt ihr schon gedacht, jetzt eine Niederlage und...
Nee, dann muss man halt morgen hoch gewinnen. Ja, im Endeffekt, ja, Dreiergruppe ist natürlich schwer. Ich glaube, man darf nicht hoch verlieren, gerade im ersten Spiel. Und ja, ist natürlich besser, wenn man gewinnt, definitiv. Und ja, klar, aber da macht man sich, glaube ich, gar keine Gedanken drüber. Man will das Spiel gewinnen und also so bin ich mal. Ich wollte das Spiel unbedingt irgendwie noch heimbekommen und da ist mir egal, was morgen ist.
Wie habt ihr die Hitze wahrgenommen? Willi O'Connor saß vor dem Schwitz hier und meinte, es war besonders heiß heute.
Ja, ich sitze auch total verschwitzt hier.
Ja, für die Zuhörer, wir sitzen sehr verschwitzt hier, genau. Es ist einfach warm. Es ist halt draußen auch warm, es ist schwül. Und selbst wenn es regnet, hat man nicht das Gefühl, dass es abkühlt. Aber wie gesagt, man muss die Gegebenheiten so kommen, so wie sie kommen, muss man sie nehmen. Und ja, hilft nichts, sich zu beklagen, sondern man muss weitermachen.
Wie habt ihr die Atmosphäre wahrgenommen? War sehr fußballlastig, auch sehr viele Fußballtrikots, Fußballgesänge, jetzt Coming Home, Major Tom. Hat euch das auch gepusht oder ist das für euch jetzt ein bisschen ungewöhnlich?
Also ich habe kein Problem mit Fußballgesängen. Ich bin selbst gerne im Stadion, also ich mag das. Also von daher, für mich ist es kein Problem.
Solange Pyrotechnik kommt, ist die Welt in Ordnung.
Ja, das...
Und dann keine Pyrotechnik kommt, oder?
Ja, richtig, dann wird's schlimm.
Nur gesanglich.
Genau, gesanglich, nicht wortwörtlich.
Am Samstag im Achtelfinale könnte es sein, dass ihr parallel zur deutschen Mannschaft spielt. Gibt es da bei euch Präferenz, dass ihr sagt, wir würden dann lieber am Nachmittag spielen oder Oder ist das im Endeffekt egal, wenn ihr sagt, wir spielen hier und...
Wir wollen spielen. Also,
ey, ich sag so, das ist vollkommen wurscht. Ist wirklich so was von wurscht. Wir gehen hier hin und wollen wieder das Spiel gewinnen. Egal, ob Deutschland gerade spielt oder nicht. Also, da muss man mal egoistisch sein.
Macht
ihr
auch keine Sorgen, dass die Halle dann ein bisschen leerer ist, vielleicht weil die Leute lieber...
Wenn es so ist, dann ist es so. Wir kommen hierher und wollen unser Ding spielen und unser Ding gewinnen. Wir unterstützen auch Deutschland, wenn wir sehen können. Aber ich glaube, da sind wir beide so in dem Sinne egoistisch und sagen halt, wir wollen jetzt hier für uns spielen und für niemanden anderen.
Eine letzte Frage. Ich habe von auf die All of America, direkt hinter euch ins Luke Kindler. Was findet ihr für einen Vergleich für ihn? Also wie er jetzt wahrscheinlich bei euch beiden vorbeiziehen, schießen wird, wie habt ihr ihn wahrgenommen?
Ich glaube, da kann man nicht viel sagen. Also
wir lassen ihn laufen.
Ja, was soll man sagen? Premier League gewonnen, Weltmeisterschaft Zweiter gemacht. Seitdem, glaube ich, fünf oder sechs Turniere gewonnen. Also, ja, einfach, wenn ich einen Mut hätte, würde ich ihn ziehen. Und
Und wenn wir eine Leine hätten, ihm umlegen, aber können wir alles nicht. Naja, man muss es einfach akzeptieren, man muss es auch so hinnehmen, man muss auch sagen, wirklich Respekt vor dem, was er bringt, gerade mit 17 Jahren, was für Druck und Situation er sich herausgibt. Und natürlich, die WM war eine Sache, die ganzen kleineren Turniere mit World Series, mit Players Championship, mit European Tour waren eine Sache. Aber dann auch noch gleich das allererste Major zu gewinnen, die Premier League, wo auch nur die Top Guns in der Szene mitspielen, das ist schon wirklich, wirklich fett. Und das musst du halt auch erstmal gewinnen. Deswegen, für uns muss man halt sagen, Hut ab. Wir hoffen, dass wir mal irgendwie irgendwann in diese Hemisphären kommen werden und dann...
Ja, im Endeffekt muss man ja auch sagen, wir profitieren alle davon.
Also, wir profitieren sowieso alle davon,
genau. Weil er ist in den Medien, er war Riesenhype nach der WM und im Endeffekt für uns alle ist das irgendwo gut und gerade sind in den Medien immer mehr und wir werden alle davon profitieren.
Ich kann davon ausgehen, dass es der letzte World Cup-Spieler
mit seinem Spiel mitspielt. Ja, ich glaube, in England sind noch ein paar andere, die auch da ein Wörtchen mitreden. Also ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht so drum gehen. Also, gab ja auch schon mal, dass die Nummer 4 oder 5, glaube ich, nicht beim World Cup dabei war. Also,
das wird es wahrscheinlich früher häufiger gegeben haben.
Ja, Nummer 3,
ja.
Von daher, so einfach ist das jetzt auch nicht.
Soweit also Gabriel Clemens und Martin Schindler nach dem 4:3 Auftakt gegen Neuseeland. Neuseeland wird jetzt spielen am heutigen Nachmittag gegen Finnland und Deutschland muss dann eben den Sack zumachen in Richtung K.O.-Runde gegen ebenfalls natürlich Finnland. Machen wir weiter mit dem vorletzten Spiel des Donnerstagabends. Australien schlägt Japan 4:3. Es war deutlich niedrigeres Niveau, was vor allen Dingen an den verpassten Darts auf die Doppel lag. Also es war ja vielleicht so das Spiel des Abends, weil es noch mal spannender war, gerade in der Schlussphase mit den 4 verpassten Matchdarts von Japan. Hochklassig war es wirklich nicht, aber hochdramatisch. 21 verpasste Darts auf die Doppel, 10 bei Australien, 11 bei Japan, glaube ich, und bei Japan eben der eine zu viel. Ja, so richtig verdient ist der Sieg für Australien am Ende eigentlich nicht, aber Simon Whitlock haut noch mal einmal die guten alten Vibes raus, als er hier die Doppel-5 tatsächlich mit der einzigen Chance dann nutzt und trifft. Krasser Moment einfach für Australien gegen Tomoya Goto und Ryusei Atsumoto.
Wirklich ein krasser Moment, weil man ja sagen muss, die Japaner hatten im Decider 9 Darts, letzten Endes Zeit, um eine 161 rauszunehmen und der arme Atsumoto, der hat ja am ganzen Körper gezittert, hatte 3 Darts auf 16 Rest, schafft die nicht reinzubringen und war ja nervös wie sonst wie, die waren auch nicht knapp vorbei, die waren meilenweit vorbei. Wirklich traurig, ich bin ja ein großer Fan von Tomoya Goto seit dem Elipelli im letzten Jahr, da finde ich, hat er auch eine Energieleistung und eine super Stimmung rübergebracht. Es war, glaube ich, nicht nur die Checkouts. Also wenn man sich das Scoring auch anschaut, war Damon Hatter war einfach eine einzige Enttäuschung. Der spielt ein 68er Average und ist im Scoring auch nur auf 70. Also das war wirklich desaströs. Die haben ja so ein bisschen versucht, glaube ich, den Damon Hatter Walk-on-Vibe rüberzubringen in ihrem Crocodile Dundee-Outfit und mit lustiger Musik. Aber hier konnte er nicht so abliefern wie auf der Eurotour. Ich weiß nicht, was da bei ihm schlecht gelaufen ist. Was man weiß, ist, dass Team Australia wesentlich mehr kann und auch mehr bieten wird in den nächsten Runden. Die hatten jetzt ihren unangenehmen Gegner, aber also wenn sie nochmal so auftreten, dann geht die Reise diesmal nicht weit.
Ja, wobei ich sehe auch Hongkong nicht viel schlechter. Also für mich ist die Gruppe hier noch nicht entschieden. Hongkong gegen Japan, das kann sehr, sehr eng werden am Nachmittag. Sollte Hongkong gewinnen, dann ist es sowieso ein Shootout. Und Hongkong hat auch die Möglichkeit mit Man Lok Leung und Lee Lok Yin, ein sehr junges Team ebenfalls. Mal schauen, ob sie dann ein bisschen weniger nervös sind. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte der Warnschuss zur richtigen Zeit sein. Dementsprechend mit Australien vielleicht. Ich würde sie noch nicht abschreiben, da kann wieder was gehen.
Ich fand noch eine Sache, die mir im Fernsehen auch wieder auffiel, die, glaube ich, vom Kommentar auch erwähnt wurde. Der Acemoto hat ja immer kurz bevor er dran war, hat er so hinter dem noch werfenden Australier Trockenübungen gemacht. Hat mich gewundert, dass die Australier sich dann nicht beschwert haben. Vielleicht hat sie es auch nicht gestört. Ich glaube, bei einem Kim Heibrechts oder Michael van Gerwen oder Gervin Price hätte er das nicht machen dürfen. Es war schon recht skurril, hat ihm leider am Ende nicht geholfen, die Ruhe zu bewahren bei seinen Matchstarts. Und die hatten ja im Leg vorher noch einen, also die hatten ja insgesamt 4 Matchstarts, ne? Ja.
Genau, Goto auf Bull, auch ganz knapp nur verpasst. Acemeto dann der erste auf Doppel-8, der war wirklich knapp, den hätte er eigentlich ein bisschen dranlegen können, rutscht dann aber nach innen. Und dann ist der Versuch auf Doppel-4 wirklich ganz weit weg gewesen. Also von Matchstart zu Matchstart war er dann auch weiter weg. Also Australien überlebt hier dieses Match gegen Japan, gewinnt 4-3. Am Ende des Abends hatten wir dann noch ein ganz, ganz schnelles Match. Der Abend endete mit einem 4-0, genauso wie es begonnen hatte mit dem Sieg der Schweden gegen Spanien. Diesmal war Österreich 4-0 Sieger gegen China. Ein sehr, sehr guter Auftakt von Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez gegen Zhao Chen Song und Liu Chen Gan. Erstmal zu Österreich, die kamen auch schon sehr früh an, waren auch schon 19 Uhr da in der Halle, haben auch wieder dieses österreichische Kamerateam im Schlepptau, was ja diesen großen Film dreht über Menzo und so. Und die waren auch letztes Jahr schon beim World Cup dabei. Und ja, diesmal scheint es erfolgreicher zu laufen. Durch die Gruppe werden sie natürlich durchkommen. Guyana ist dann morgen der Gegner. Roby sagte da auch noch so zwischen Tür und Angel, dass er nach eigener Aussage googeln musste, auf welchem Kontinent Guyana liegt. Da wissen ja, das kennt man ja aus der Berichterstattung in Deutschland, gab es ja auch schon mal so eine Kontroverse, ist ganz, ganz lustig, irgendwie ein Running Gag, Guyana. Die sehen wir dann heute gegen China und gegen Österreich, aber ja, kommen wir kurz zum Spiel der Österreicher. Muss man nicht viel zu sagen, außer dass es eine höchst souveräne Leistung war der beiden.
Genau, so wie sie vielleicht gar nicht unbedingt zu erwarten war, wobei Mensur seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen hier fortsetzt, spielt 108 im Average. Wir wissen, dass die beiden im Teamwettbewerb ein gutes Team sind, die Rollen sind da gut verteilt, man akzeptiert sich, man schätzt sich, man ist ehrgeizig, will weit kommen und es war eine klare Sache, trotzdem, Mensur spielt hier 108, also das ist wirklich gut und angeblich sind die Punkte, die das Team geholt hat, auch neuer österreichischer Rekord beim World Cup. Ich habe es jetzt nicht mehr checken können, aber diese knapp 94 Punkte sind wohl der höchste Average auch fürs Team Austria gewesen. Ich glaube, die sind mit ihrem Start zufrieden, können das auch sein. Und Guyana, wo auch immer es jetzt liegt, sollte hier keinen Stolperstein darstellen.
Und damit beenden wir den ersten Tag des World Cup of Darts. Wir werden morgen uns nochmal zusammenschalten, dann exklusiv bei Patreon zu ähnlicher Zeit. Dann werden wir über die Partien des zweiten Turniertages sprechen und natürlich dann ein bisschen schneller auch wahrscheinlich vor allen Dingen durch den Nachmittag durchrattern. Aber das wird natürlich jetzt ein Mammutag. 12 Uhr geht's los und dann wird ja fast durchgespielt, zwischendurch nochmal ein bisschen Pause. Aber ja, gerade so diese 12 Uhr Startzeit, also das muss man dann auch schon wollen. Das ist was für die Feinschmecker und dazu gehören wir auf jeden Fall. Deswegen danke dir. Jan, hat wie immer Spaß gemacht, auch zu später oder früher Stunde, je nachdem, wie man es will. Und dann hören wir uns morgen wieder.
Danke auch an dich und bis morgen.
Macht's gut. Ciao, ciao.